ich bin halt R. Kelly-Stan so.
Du bist echt
nicht. Und manchmal, ja? Manchmal wird man halt irrational, deswegen. Ja, weil man legt es sich manchmal so zusammen. Dann, so, dann kommt halt so, dann sagst du so edgy Sachen so. Ja, aber Macron war auch 15, als er seine Nenne kennengelernt hat.
Hallo, hier ist der Marcel Aburakia von der Kanakischen Welle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das Thema heute, kann man Kunst und Künstler voneinander trennen? Gerade in Bezug auf R. Kelly haben wir da eine tolle Diskussion gehabt mit unserem tollen Gast Miriam, Chefredakteurin des Splash-Magazins. Ihr schon mal vielen, vielen Dank, dass sie dabei war. Ich denke, es ist eine sehr, sehr tolle Diskussion geworden. Ich habe das Ganze ein bisschen mehr moderiert, weil sowohl Miriam als auch Malcolm als großer R. Kelly-Fan, da einfach emotional ein bisschen mehr investiert sind als ich. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Ansonsten lasst uns gerne wissen, was ihr davon haltet auf Instagram, Kanakische Welle, oder schreibt Malcolm und mir, Marcel Nadim oder Malcolm Music, Malcolm Ohanwe auf Instagram. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Viel Spaß.
Sag mal deinen Namen.
Alexandra Miriam Davutwandi.
Ich heiße Malcolm Oscar Uzoma Ohanwe.
Ich heiße Marcel Nadim Abrakir. Und zusammen sind wir die
Kanakische Welle!
Das ist jedes Mal so ein awkward Moment mit jedem Gast, der schaut halt nur so. Was passiert hier? Warum schauen die so? Kanakische Welle, Kanakische Welle, Kanakische Welle, Kanakische Welle, Kanakische Welle. Warum schauen Sie es an? Das war kein Scherz.
Marcel, worüber reden wir heute?
Wir sprechen heute, oder wir möchten heute darüber sprechen, in Anbetracht der jetzigen Lage mit R. Kelly, in Anbetracht der Dinge mit Cristiano Ronaldo, mit Kanye West, ob man bei Musikern oder Künstlern, jetzt mal sehr groß zusammengefasst, zwischen Privatperson und Künstler trennen muss und eben die Privatperson einfach anders beurteilen muss als die Kunst, die geschaffen wird.
Ja,
also, soweit, also im weitesten Sinne.
Kann man Kunst von Produzent in selbiger Kunst oder seiner Leistung oder ihrer Leistung trennen? Das ist so ein bisschen die Frage.
Und wir haben uns Spoiler, nein. Spoiler,
nein. Aber vielleicht müssen wir, bevor wir dazu kommen, kurz zu mir, zu dir kommen. Wenn du dich selbst in zwei Sätzen quasi dein Profil, wer bist du, jemandem erklären müsstest, für die Zuhörer da draußen, die dich vielleicht nicht kennen.
Ich bin ein trauriges Kanakenmädchen, was Journalismus macht über vorrangig Hip-Hop. War ein Satz sogar.
Sie ist Chefredakteurin von Splash Magazin.
Ich weiß, das war jetzt so sehr humble. Ich bin ein trauriges Kanakenmädchen.
Nee, das ist so leid wahrscheinlich, aber das ist halt der.
De facto bist du ja Chefredakteurin.
Was heißt das eigentlich? Das habe ich mich auch gefragt. Was heißt das? Also,
wie viel Power hast du? Kannst du mich zum Rapper machen?
Geht alles über dich? Also, jeden einzelnen Artikel musst du den abnehmen, der da publiziert?
Ich glaube, Leute stellen sich das viel zu krass vor. Beziehungsweise Hip-Hop-Medien generell. Ich glaube, Leute denken, da stecken immer so 20 Leute dahinter, aber wir sind zum Beispiel nur zu zweit. Deshalb muss halt alles irgendwie vorher mal über meinen Tisch laufen, einfach aus Kapazitätsgründen. Mhm. Also ja, im Endeffekt bin ich schon diejenige, die die Inhalte bestimmt, die Artikel, die rauskommen, bestimmt, die Videos plant. Also, I'm the boss.
Also du bist Chefredakteurin, aber es gibt auch nur zwei Leute, deswegen.
Ja, eben daher. Halt
entweder du oder jemand anderes.
Genau. Mhm. Also klar, es gibt natürlich freie Mitarbeiterinnen und so, und über die hat man dann quasi das Sagen. Aber im Endeffekt, ja, sage ich das gar nicht so gern, dass ich Chefredakteurin bin, weil ich denke mir so, eigentlich ist es ein prekärer Job am Ende des Tages, wo wir nur zu zweit arbeiten. Ja, deswegen will ich mir nicht mehr Macht verschaffen durch diesen Begriff, als ich eigentlich habe.
Verstehe.
Cool. Dann wollen wir eigentlich auch schon ins Thema einsteigen.
Ich möchte mal sonst den lieben Bijan grüßen, der war in unserer letzten Sendung.
Oh, Bijan, mein Herz.
Der hatte mal ein Tinder-Match mit einer Freundin von mir.
Nein! Ja, okay. Jetzt kommt der Juice raus, davon hat er uns nämlich nichts erzählt.
Was?
Und wir haben nämlich auch Tinder kurz thematisiert,
ja, das letzte Tinder
Mal, weil es darum ging.
Sind die auf ein Date gegangen dann am Ende?
Boah, das weiß ich gerade nicht. Ich könnte sie anrufen.
Ja, ruf sie an. Das ist gut für den Podcast. Das ist top.
Fand sie das geil, dass der Tourette hatte?
Wusste sie davon?
Ich weiß jetzt nicht, ob sie einen Tourette-Kink hat im Besonderen. Ich glaube,
hat er das aber bei sich in seinem... Boah, das würde ich jetzt
oder wirklich interessieren. Oder so ein Marokkaner-Kink?
So ein Schwarzkopf-Kink?
Ich glaube, weder noch. Ich glaube, sie ist da relativ unbefangen, würde ich mal behaupten.
Aber die haben richtig geredet und so.
Ey, es ist ewig her. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Ich weiß nur, dass er das war.
Geil.
Er ist aus Erfurt, oder?
Nee, Darmstadt.
Ah, warte, wie war das?
Vielleicht war er zu Besuch irgendwie und hat so.
Ich kann es nicht mehr konstruieren, Leute. Okay. Aber Bijan, die hat ein Tinder-Match, das weiß ich noch.
Bijan Kaffenberger hat jetzt eine ganz tolle Freundin.
Bijan-Maschine.
Die hat eine coole Party gehabt und ich habe eine sehr schöne Zeit mit Bijan. Mein Herz gehört dir. Aber mein Herz gehört dir jetzt wieder dem Thema der Sendung.
Grüß meine Augen.
Ich wollte dich nur grüßen und danke an alle lieben Leute, die uns geschrieben haben, die das Interview cool fanden, die unseren Podcast unterstützen. Yeah. Folgt uns auf Instagram unter Kanakische Welle bzw. auf Facebook und folgt auch Miriam Davutwandi. Eigentlich ist die Sendung ja schon rum, weil du hast gesagt, nein, kann man nicht. Warum war das für dich so easy, das zu sagen?
Okay, lasst mich ausholen.
Puh, holt euch schon mal das Popcorn, macht es euch bequem. Wenn ihr Auto fahrt, macht die Sitzheizung an, weil jetzt wird's lang.
Nee, also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich finde, da gibt es ganz viele Faktoren. Gerade bei Musikern. Und es fällt mir jetzt auch schwer, über andere Themen zu reden, zum Beispiel über Sportler, weil ich da zum Beispiel so gar nicht drin bin und dazu auch keinen Bezug habe. Aber gerade bei Musikerinnen denke ich mir immer, naja, meistens werden die ja dafür gefeiert, gerade zum Beispiel Beispiel R. Kelly, dass die ja besonders emotionale Musik haben, dass das alles sehr sentimental ist und einen irgendwie berührt. Und dann verstehe ich das nicht, dass Leute dann sagen, ja, man muss das aber trennen. Aber hat dich nicht genau dieses Gefühl, dieses Persönliche, was der Künstler rübergebracht hat, berührt? Wie willst du das dann trennen? Das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich gar nicht verstehen kann. Und heute ist es ja noch mehr so, gerade wegen Social Media und all dem Kram, dass man ja noch mehr Einblick in die Person hat. Und man hat Interviews und weiß immer mehr und mehr, als es zum Beispiel früher der Fall war. Deswegen finde ich alleine, das ist schon so ein Punkt. Und auch gerade bei Leuten mit Missbrauchsvorwürfen ist es ja immer noch eine Sache, dass ich nicht glaube, dass die meisten überhaupt so weit gekommen wären, wären sie nicht in dieser Position. Also ich glaube, dass ihre Kunstfigur oder ihre Berühmtheit oft erst dazu verholfen hat, dass sie überhaupt in dieser Position waren, genug Macht zu haben über Menschen, um dann eben bestimmte Sachen zu machen. Zumindest gibt es kaum Künstler, wo es hieß, ja, die haben mal mit 18, 19, als sie noch keiner kannte, haben sie voll viel Scheiß gemacht und als sie dann berühmt waren, haben sie nichts mehr gemacht. Meistens ist es ja andersrum. Du brauchst ja erstmal irgendwie eine bestimmte Macht und das ist ja Berühmtheit oft, bringt ja oft Macht mit sich, dass du diese Sachen machen kannst.
Dazu müssen wir für die Hörenden erstmal erklären. Also wir sprechen gerade von R. Kelly. R. Kelly ist ein Musiker aus Chicago, R&B-Sänger, dem jetzt über Jahrzehnte, also wirklich fast 30 Jahre hinweg, ständig unterstellt wurde und vorgeworfen wurde, teilweise auch mit Videomaterial eigentlich nachgewiesen wurde, dass er mit minderjährigen Frauen sexuelle Handlungen vollzogen hat. Zu den Vorwürfen zählen, dass er die Sängerin Aaliyah geheiratet haben soll, als sie 15 Jahre alt gewesen ist. Er selber war da 27. Er hat sie kennengelernt, als Aaliyah 12 gewesen ist und hat ihr erstes Album produziert. Außerdem wird ihm unterstellt, dass er in Highschools von Chicago gegangen ist und sich dort junge Mädels gesucht hat, um diese dann auch mit diesen sexuellen Handlungen zu vollziehen. Später, 2001, gab es sogar einige Sextapes, die rauskamen, die zeigen, wo R. Kelly auf eine 14-Jährige mutmaßlich uriniert hat. Diesen Fall hat er 2008 gewonnen. Er wurde für nicht schuldig befunden, ist also auch bis heute ein juristisch gesehen unschuldiger Mann. Dennoch gab es dann wieder Recherche von BuzzFeed, wo sich herausgestellt hat, dass er eventuell einen Kult führt, wo sehr viele junge Frauen, die diesmal dann schon volljährig sind, aber sehr jung, unter seinem Kult stehen, seinen Anweisungen zu folgen haben, teilweise nur dann essen, wenn er ihnen erlaubt zu essen. Und das sind meistens junge Mädels, die den Traum haben, berühmt zu werden, zu R. Kelly gehen. Der Vorwurf ist, dass durch eine perfide Form von Gehirnwäsche so sich aneignet, dass sie dann auch diesem Stockholm-Syndrom unterliegen. Das kennen wir von der Debatte um Natascha Kampusch. Ihr wurde zum Beispiel, sie hat das nie zugegeben, dass sie von ihrem Peiniger, dass sie am Ende irgendwie eventuell, ob man das Liebesbeziehung bezeichnen kann, aber in irgendeiner Form eine sexuelle Beziehung hatten, weil das Stockholm-Syndrom so funktioniert, dass man sich eigentlich in den in den Menschen, in denen ein Führer, der dir so viel Schmerzen besorgt, in irgendeiner Form verliebt und trotzdem bei dem freiwillig bleibt. Es ist wichtig noch zu sagen, die Frauen, die da sind oder in seinem Kult sind, sind offiziell sozusagen freiwillig dort. Also es gibt jetzt keinen Fall, wo jemand gegen seinen Willen physisch gezwungen wurde, und nicht von dem ich wüsste, sondern es ist dieses, es heißt in Amerika Statutory Rape, dadurch, dass die Frauen einfach minderjährig waren und nicht diese Reife besaßen, das soll sich R. Kelly zu Nutzen gemacht haben. Das ist ganz wichtig, dass wir nochmal diese Information haben. Nicht jede Person weiß alles über R. Kelly und damit wir so ein bisschen verstehen, worüber wir sprechen. Und darauf hast du dich ja nochmal berufen. Aber dann
hätte kann man auch alles noch nachschauen in einer sechsteiligen Doku, die auf
Surviving R. Kelly, die lief auf dem US-amerikanischen Sender Lifetime. Gibt es auch bei Apple und läuft auch in Deutschland ab im April leider erst auf Deutsch.
Aber wenn ihr auf
Google... Es gibt Möglichkeiten.
Ihr könnt auch.
Aber wer jetzt halt kein Englisch spricht, das ist natürlich schade. Da müsst ihr leider echt warten. Das ist natürlich, man hat nicht immer Zugang dazu. Wir gehen immer davon aus, dass jede Person Englisch spricht. Aber dem ist natürlich auch nicht so. Und vielleicht habt ihr ja eine Person, mit der ihr das zusammen guckt.
Ja, aber ich denke, das Thema wurde auch schon... Also es ist schon genug seziert worden, dass man sich dazu zumindest genug anlegt.
Genau, es gibt einige Artikel. Genau, cool. Dann haben wir das nochmal kurz erklärt.
Das ist passiert.
Das war jetzt so meine seriöse, ernste Vorwurfsstimme. Und damit, aber das muss halt sein.
Er hat berichtet.
Und alles ist insofern, wovon wir sprechen, mutmaßlich, obwohl es sehr starke Hinweise gibt, dass man eigentlich von diesem Wahrheitsgehalt irgendwie ausgehen kann. Zumindest könnte ich niemand übel nehmen, wenn der davon überzeugt ist, dass zumindest irgendwas davon wahr ist. Genau. So, dann zu dem Punkt. Du sprachst ja davon, dein Punkt war ja so Macht und dass die dieses Persönliche in der Musik, also dass Leute das Persönliche in der Musik schätzen, aber dann sagen, man muss Personen von Musik trennen. Und das findest du so ein bisschen heuchlerisch oder so ein bisschen inkonsequent. Aber dann stelle ich mir halt die Frage, es gibt ja auch viele Leute, auch viele Frauen, die sexistischen Deutschrap hören und das einfach wegen der Ästhetik feiern oder wegen dem Duktus oder wegen den Beats. Und nicht wegen der Person oder wegen der Persönlichkeit von der Person und so. Und die teilen das ja auch. Das ist ja auch der Konflikt, den du ja wahrscheinlich auch hast, wenn du ganz viel sexistische Rapmusik hast.
Klar, aber ich finde, das ist ja nochmal ein Unterschied, was in der Musik stattfindet und was da problematisch ist und was im Real Life problematisch ist. Mhm. Also wenn einer der sexistischen Rapper, die ich auch konsumiere, und ich weiß selber, dass ich in 1000 Widersprüchen lebe, gerade in meinem Job, wenn einer von denen ähnliche Missbrauchsvorwürfe hätte, spätestens dann würde ich konsequent trennen müssen.
Machen wir Unterschiede, was die Art seines Vergehens betrifft? Also ist quasi ein Missbrauchsvorwurf, Vergewaltigungsvorwurf schlimmer, als wenn er jetzt Drogen dealen würde oder Steuerhinterziehung oder Verbrechen ist Verbrechen? Ja.
Für mich ist nicht alles, was jetzt laut Strafgesetzbuch als illegal eingestuft wird, auch zu Recht illegal. Also.
Aber von der Theorie her würde das ja, also im Prinzip ging es ja trotzdem darum, dass man quasi sagt, okay, man hat jemanden, der quasi, ihm wird eine gewisse Sache vorgeworfen, die gesellschaftlich vielleicht nicht anerkannt ist oder halt eben gesellschaftlich verurteilt wird und man dann einfach brechen muss mit der Person aufgrund dieser Tatsache. Also da ist ja Vergewaltigung natürlich eins der, ich sage jetzt mal, extremeren Dinge, aber es gibt ja Stufungen dazu.
Was hat dich jetzt dazu bewogen zu sagen, Miriam unterstützt die Kampagne R. Kelly stummschalten? Gestartet von dem DJ-Kollektiv Homies und der Journalistin Salwa Humsi. Warum ist es jetzt nicht mehr in Ordnung, R. Kelly-Musik zu spielen?
Naja, ich fand es noch nie, R. Kelly-Musik zu spielen eigentlich. Seit ich das erste Mal Fund bekommen habe, obwohl, ich muss ja sagen, wir sind ja alle hier relativ jung an dem Tisch. Ich habe natürlich in meiner Kindheit das auch erst lange nicht verstanden und die Nachrichten dazu auch teilweise einfach nie mitbekommen, bis ich so 12, 13 war. Mhm. Ich habe auch über die Dave Chappelle-Witze damals gelacht. Ich habe das auch richtig lange nicht gecheckt, was da eigentlich hintersteckt. Aber genau genommen war es noch nie okay, Kelly zu supporten, finde ich. Es war noch nie okay, den zu hören und auch strukturell zu unterstützen, ihm Bühnen zu bieten und so weiter. Und warum ich das unterstütze, wie du eben schon meintest, ich finde, man muss jeden Fall betrachten. Menschen möchten immer gerne so Regelwerke haben für sowas und wollen immer, dass man jetzt klar sagt, okay, das ist jetzt mein Vorgehen. Nach diesen Punkten beurteile ich, ob ich jemanden höre oder nicht, aber so einfach ist das nicht. Also ich muss das echt von Künstler zu Künstler unterscheiden und bei R. Kelly sind für mich die Indizien einfach so krass wie bei kaum einem. Klar, es gibt ganz viele, die ich kritisch betrachte, auch ein 6ix9ine, ein XXXTentacion. Es gibt so viele Leute, wo ich echt kritisch drauf schaue. Bei einem R. Kelly sind die Indizien für mich persönlich so krass. Gerade wenn man diese Doku gesehen hat, da sind ja Leute involviert, wie Managements, Familienmitglieder, Leute, die eigentlich kein Interesse daran haben sollten, dass diese Dinge über ihn rauskommen, die sich trotzdem gegen ihn aussprechen, sodass für mich bei ihm diese Sache für mein Befinden relativ eindeutig war, um zu sagen, okay, ich glaube, er hat diese Dinge getan und diese Dinge möchte ich nicht unterstützen, vor allem alleine schon aus dem Hauptgrund, um mich zu solidarisieren mit Leuten, denen das so ähnlich geht. Also was ist denn das für eine Message nach außen, jahrelang weiterhin R. Kelly zu spielen? Oder wie fühlen sich denn Leute in der Disco, die jetzt gerade Spaß haben wollen, dann läuft auf einmal Ignition so und die wissen ganz genau, was da passiert ist. Ich möchte nicht in deren Haut stecken in dem Moment. Also allein aus so einem Solidarisierungsgedanken, finde ich, unterstütze ich das Ganze.
Aber geht es dann nur um das, ich will dem keine Bühne geben? Weil man könnte ja dann sagen, man lädt es sich halt illegal runter und dann profitiert er nicht davon und dann unterstütze ich ihn nicht und kann trotzdem sozusagen für mich nicht meinen Musikkonsum kompromittieren.
Ich glaube, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Also wenn jeder so für sich im heimlichen, stillen R. Kelly hört, das schadet wahrscheinlich nach außen nicht. Es gibt auch Möglichkeiten, man kann halt sich die Sachen illegal runterladen, man kann über Hooktube die Sachen angucken und keine Klicks geben und solche Sachen. Finde ich, kann man schon machen. Ich glaube, man muss nur selber dann Gedanken darüber machen, was es mit dem eigenen Mindset hat und inwiefern das einen beeinflusst und zu weiteren Schritten, auch Stichwort Rape Culture, inwiefern das eigene Denken im kleinen Privaten dann sich auf das große Ganze ausweitet.
Ja. Jetzt haben wir ja mit, quasi jetzt das Wort quasi umschiffen zu Malcolm, jemanden, der quasi R. Kelly Stan ist. Vielleicht musst du auch noch ein bisschen dazu eingehen oder darauf eingehen, was es eigentlich für dich bedeutet hat, quasi die ganze R. Kelly-Nummer, weil das ist nochmal, Malcolm ist vielleicht der größte R. Kelly-Fan auf dieser Welt.
Also gewesen, oder vielleicht immer noch. Ich habe einen sehr langen Text dazu geschrieben, den könnt ihr euch auch nochmal durchlesen, empfehle ich euch. Für mich, R. Kelly ist halt für mich eine ganz wichtige Person gewesen für meine Sozialisierung, seitdem ich 3 bin. Es ist die erste Person, die mich durch Musik zum Weinen gebracht hat. Für mich war es eine ganz, 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 ganz wichtige Projektionsfläche, vor allem als schwarzer Mann, als männliche Person in Deutschland. Und er war für mich auch nicht dieser aggressive, hypermaskuline Gangster oder so, sondern der hat so einen guten Spagat halt für mich angeboten. Er war lustig und hat schön gesungen, aber war auch jetzt nicht irgendwie so prim und proper wie so langweilige Boys to Men. So, der hat so wirklich so einen schönen Blend gehabt und hat auch viele so tropical und afrikanische Elemente. Und er war auch maßgeblich für meine Musikrichtung, die für mich meine kulturelle Heimat bedeutet. Also nehmen wir jetzt mal den Interpreten R. Kelly weg, aber fast alle meine Lieblingskünstler und Lieblingssänger, deren Musik wurde irgendwann mal von R. Kelly produziert. Und der hat denen so einen Raum gegeben. Er hat auch ganz viele kleine Künstlerinnen, sei es Nivea oder Selena Johnson oder was, denen hat er überhaupt erst eine Bühne gegeben, sonst gäbe es die gar nicht. Weil R. Kelly es auch geschafft hat, er hatte ein Duett mit Celine Dion, aber kann trotzdem einen Song mit Jay-Z machen. Und so hat er viele Welten miteinander verknüpft, was ich einfach super empowernd gefunden habe und das einfach auch so eine Sprache auch war, die ich sprechen konnte. Und das ist so, das sind so Kleinigkeiten wie, wenn du in der Diskothek bist und das ist ein Mainstream-Club und dann läuft irgendwie Musik, die nicht deine ist und dann kommt irgendwie Snake und dann denkst du, geil, das sind meine 3 Minuten, da kenne ich mich aus, da kann ich mich wohlfühlen, ich kann den Text mitsingen und auch Trapped in a Closet und sein ganzes Werk war für mich auch so rund. Er hat ja auch da total in dieser Hip-Hop-Oper geht es um, da sind 2 verschiedene gleichgeschlechtliche Paare, es geht um viele Tabuthemen, es geht um Geschlechtskrankheiten, es geht um Heuchlerei in der Kirche und so, und ganz viele edgy Sachen angesprochen, auf eine Sprache und eine Ästhetik, die für mich snackable war. Und es war nicht irgendwie so weit weg. R. Kelly ist sehr zugänglich in der Art und Weise, wie er seine Texte schreibt und so, und ist gar nicht so irgendwie abgehoben. Und deswegen war einfach, das hat mich abgeholt in seiner Musik. Und dann war das so, als dann diese Vorwürfe erstmals irgendwie kamen, war ich ja sehr jung, also 2001, ich war ja gerade in der Grundschule oder so, war trotzdem wahnsinnig aware, eigentlich hyper aware, also dadurch, ich habe trotzdem viel mitbekommen, ich hatte viele CDs und so, viele haben erst irgendwie mit, weiß nicht, 14 angefangen, bewusst Musik zu hören. Aber ich habe halt, man nimmt das nicht so ernst und man relativiert auch sehr schnell, weil man sich dann irgendwie später in der Schule denkt, ich kenne auch 14, 15-Jährige, die ältere Boyfriends haben und so. Ja. Und man denkt sich auch nichts dabei. Jeder kennt irgendwie die Mädels in seiner Klasse, die irgendwie einen Mitte-20-Jährigen hatten. So. Und das ist eigentlich sehr normal. Also es ist jetzt gar nicht so was Exotisches gewesen. So. Und dann denkt man sich ja, mei, ist ja nicht meine Schuld, ich bin ja nicht dafür verantwortlich. Und das amerikanische Judicial System hat ihn ja für unschuldig befunden. Das ist ja nicht meine Aufgabe. Ich kenne den Menschen ja gar nicht so. Ich weiß nur, wie die Musik mich, welches Gefühl mir die Musik gibt. Und ich hatte halt auch nie das Gefühl, dass die Musik jetzt Für mich war das eher so, wenn er jetzt in seinen Songs angefangen hätte, problematische Sachen zu sagen, dann wäre das für mich schwierig geworden, aber das habe ich nicht so wahrgenommen. Also er ist jetzt nicht einer der krassesten, er ist sehr sexpositiv, aber ich habe ihn nie als super sexistisch oder super schlimm wahrgenommen von seiner Ästhetik in seinen Texten. Ich fand das immer so, das ist so diese Freakiness, die aber schon irgendwie auch irgendwie, er kann das immer ausgleichen, weil er auch sehr viel Uplifting Content halt irgendwie hatte.
Aber kannst du dann die Sichtweise von Miriam nachvollziehen?
Ich kann deine zum Beispiel voll nachvollziehen. Ich glaube, ich bin da voll auf so einem Podest, dass es für mich total einfach ist zu sagen, okay, ich höre den jetzt nicht mehr oder ich verurteile den jetzt, weil ich diesen Bezug nicht habe. Und gerade vielen geht es wahrscheinlich so, deswegen ist ja auch dieser Aufschrei so groß, aber das ist ja bei vielen Sachen so, wenn man selber den Bezug nicht hat, ist
es super einfach. Ich kann das auch nachvollziehen, weil wenn das jetzt irgendwie irgendein anderer Musiker war, ich sage, fuck, so, weg, so, ist mir doch egal.
Bei Kanye West zum Beispiel bist du kritisch.
Wenn Kanye West irgendwas krass macht, sagt, ich spiele kein Kanye West, weil er ist jetzt nicht so wichtig für mich. So.
Ja.
Aber Musik ist so, oder Essen oder all diese anderen Dinge sind ja so essentielle Dinge für deine Sozialisierung und für mich heißt es dann mein Abi-Song. Als ich mein Abi hatte, war The Storm Is Over Now so. Leibniz. Als ich irgendwie, ja,
ich hatte The World's Greatest, als man kriegt auch immer auf den Abi-Feiern, kriegt man immer so diese eine Minute Bühne,
wo du
so vorlaufen darfst. Und ich habe mir so ein Königskostüm angezogen und bin dann mit Krone und Mantel und Zepter und dann The World's Greatest bin ich so nach vorne.
Leute, ich habe nur Abi geschafft.
Warum?
Ja.
Ich war halt.
Aber ich auch so.
Aber das war mein.
Okay, Abi als Kennex ist nochmal was anderes.
Das ist mein. Das ist auch, muss ich dazu sagen, mein einziger Berührungspunkt mit R. Kelly Musik, dass ich das halt so super random eigentlich als Song gewählt habe. Einfach nur, weil die Message halt einfach geil war.
Und er schreibt halt.
Das habe ich gefühlt, aber deswegen habe ich auch jetzt. Für mich ist es so, okay, weißt du was, fuck it, dann spielen wir ihn halt nicht, weil ich halt damit nicht den Bezug. Aber ich kann Malcolms Idee voll nachvollziehen, weil ich das halt, die Parallele habe ich zum Beispiel ein bisschen mehr bei Kanye West, weil ich halt die Musik hat mich halt immer mitgenommen, habe ich immer gehört.
Und
deswegen ist halt jetzt so, okay, er sagt freaky shit, aber irgendwie deine Musik bleibt seine geile Musik. Ich höre die Musik wegen der Musik und nicht wegen ihm als Person. Also ich bin kein Stan, weil ich Kanye West als Mensch so liebe, sondern die Musik und die Messagen, die alles, was da drin steckt, gerade bei den älteren Songs, ist halt das, was mich abholt. Und deswegen höre ich das so viel.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Parallele kann jeder für sich finden mit einem Künstler, der auch ein bisschen quasi edgy ist und der anstößt bei Dingen. Und ich denke, dass das der Punkt ist, wo man eben anfangen muss zu differenzieren. Mhm. Bei Malcolm ist es halt okay, seine Sichtweise auf R. Kelly ist eben noch einmal eine andere, weil er halt eben damit sein ganzes Leben aufgewachsen ist.
Ja.
Bei mir ist es halt Kanye West so. Und vielleicht findest du auch einen Künstler, der halt irgendwie bei vielen aneckt, aber weil du halt damit aufgewachsen bist, ist das die Person, wo du sagst, weißt du was, er kriegt halt einen Pass von mir, weil er halt mein Künstler ist.
Oder vielleicht ist der Fußballverein für jemand anderen, ich weiß es nicht genau.
Das ist bei mir zum Beispiel auch mit Cristiano Ronaldo, klar, also Vergewaltigungsvorwürfe und auch Steuerhinterziehung, das sind alles Dinge, wo du sagen musst, weißt du was, also gilt zu verurteilen, aber ist halt der Fußballer, mit dem ich irgendwie so meine Lebenszeit aufgewachsen bin, immer gesagt, weißt du was, der ist der coolste für mich und so zu dem schaue ich auf und ich mag den Swagger, den er hat und deswegen ist es für mich so, weißt du was, okay, er hat halt Steuern erzogen und er hat Vergewaltigungsvorwürfe und das ist schlecht und da muss man halt dann trennen und ich trenne zwischen ihm als Mensch und halt als Fußballer und ich glaube halt, dass das die Gefahr ist bei vielen, dass die halt quasi, wenn die nicht diesen persönlichen Bezug haben, aber weißt du was, eine Kiste, eine Schublase, zack, ist das verurteilt.
Also,
ich finde es irgendwie spannend, weil bei mir ist das so ein bisschen andersrum. Ich mag zum Beispiel total viele Leute, die super problematische Musik machen, aber von denen ich weiß, was natürlich auch wieder schwierig ist, weil du erstmal in zum Beispiel in so einer Musikszene drin sein musst, um zu wissen, wer ist wie privat.
Ja,
das ist halt so, wir können nicht wissen, wie R. Kelly privat ist.
Ja,
das ist halt viel zu weit weg, genau. Bei mir ist es genau andersrum. Also ich feiere dann Leute, wo man sagen würde, das passt nicht zu dem, was du vertrittst. Zum Beispiel Frauenarzt wäre bei mir so ein Beispiel.
Krass, okay.
Ich bin damit zum Beispiel aufgewachsen, aber weiß, dass das eine Kunstfigur ist, aber das kann ich nur wissen wegen einem persönlichen Kontakt. Und das ist halt super tricky.
Das ist total spannend. Also das ist aber nicht zum Beispiel anders, wenn ich weiß, das ist nicht dein Dings. Und du, so Kollege und so, und du propagierst diesen ganzen Mist. Weil dich als Mensch kenne ich nicht, aber ich weiß halt, was dein Message nach vorne ist. Und dann finde ich das krass. Das ist ja auch zum Beispiel DMX, habe ich voll geil gefunden. Mhm. Und finde ich echt immer noch gut. Und dann habe ich so diesen Song, where the hood, where the hood, where the hood at. Und dann, I show no love to homo thugs. Und dann sagt er, dass er die abschießt und so. Ja. Und dann dachte ich so, wow, sag warum bist du so gewalttätig? So, warum ist das so schlimm? Und dann, ich höre immer noch DMX, aber das war für mich eher ein Moment, als obwohl ich weiß, dass er im privaten Leben irgendwie tausendmal im Knast war und diese Sachen macht, weil ich mir immer denke, so, das kann ich eh nicht beurteilen, aber ich kann dich so als Künstler oder so ein bisschen beurteilen. Und Und das Schwierige ist halt auch nochmal bei dieser R. Kelly-Chose, ich habe halt das Gefühl, mir wird irgendwie was weggenommen. So ist das jetzt alles nichtig, so, weil das ist so Soundtrack für viele Elemente. Meine Abi-Feier, ich habe, als mein Chinchilla gestorben ist, habe ich I wish, da habe ich geweint, als der geheilt. Also, und das sind alles solche Momente, und da habe ich das Gefühl, ja, es bedeutet das jetzt alles nichts. So ist das jetzt, was soll das? Nichtig, dadurch, und ich bin es halt auch immer so gewohnt gewesen, ihn, diese Musik und auch ihn immer vor der Mehrheitsgesellschaft verteidigen zu müssen und zu sagen, das ist gut, das ist intelligent, das ist kreative Musik, das ist kein Müll, das ist kein Abschaum. Und dann ist man das schon so drin, das passiert mir auch teilweise ja auch, wenn man sowieso immer in dieser Defense-Haltung ist, dass ich auch Sachen verteidige. Ich bin überhaupt kein religiöser Mensch. Und ich halt auch nicht, ich bin jetzt kein riesiger... keine Ahnung, ich glaube, ich würde meiner Tochter nicht so erziehen, dass sie einen Hijab tragen soll oder so. Das sind alles Dinge, die ich jetzt nicht so geil finde. Aber wenn du dann in diesem Modus bist, dann fängst du an, alles Mögliche zu verteidigen, nur weil du irgendwie alles irgendwie entschuldigen willst, weil du schon so gewohnt bist, das immer rechtfertigen zu müssen, dass du so eine, in so Rage bist und dann nicht auch Fehler anerkennen kannst und sagen kannst, ja, okay, das ist eigentlich scheiße. Das sind patriarchale Strukturen und das ist Kacke so. Und das passiert mir, glaube ich, dann damit so ein bisschen. Und
wenn wir wieder zurück zu dieser Debatte R. Kelly kommen, würdest du sagen, dass die Mehrheitsgesellschaft im Stile von den Radioshows, Radiosendern, generell Spotify, soll man R. Kelly boykottieren, auch vielleicht für die Leute da draußen? Wenn, jetzt hast du natürlich einen besonderen Zugang,
ja,
aber sollte man quasi so diese Petition folgen und einfach sagen, weißt du was, R. Kelly aufgrund seiner Taten ist jetzt einfach raus? Ich zwinge dich jetzt quasi zur Reflexion und dich zu positionieren.
Also ich finde das sehr gut und sehr schön, wenn Leute das unterschreiben und das unterstützen, und ich unterstütze das auch und man soll sich damit beschäftigen. Aber ich weiß nur für mich, ich will nicht lügen. Ich weiß, wenn ich in der Dusche bin und dann kommt der Song oder so, ich denke jetzt drüber nach und so, und manchmal kann ich es nicht, aber manchmal höre ich dann trotzdem. Und das ist so ein bisschen wie, ich weiß, ich soll keine Plastiktüte jetzt mitnehmen, weil das einfach schlecht für die Umwelt ist. Oder ich weiß, das iPhone, da ist Koltan und irgendwelche kleinen Kinder in Kongo müssen das sammeln, damit wir iPhones haben. Und man ist sich zumindest dessen bewusst. Es macht mich nicht zum besseren Menschen, weil wir alle sehr egoistisch und pragmatisch sind. Und dann muss einfach das Gesetz greifen. Das Gesetz, die Leute, die da sind, müssen den halt schnappen und dann sagen, der ist im Knast und so. Und die Person immer an die zu belangen, das ist ja so ein bisschen, das ist ja eine total auf eine riesige Ebene, das wird ja den Grünen immer vorgeworfen, das funktioniert nicht, macht halt das Gesetz so und dann kauft keiner Plastik. Aber wenn du den ständig den Leuten das sagst, das funktioniert halt nicht so leicht, weil am Ende Musik ist ein normales Bedürfnis, und wenn ich jetzt eine geile Hochzeitsfete haben will, dann oder so, oder in meinem Gospelchor, wir wollen jetzt diesen Song singen, dann bist das nicht irgendwie von anderer Seite, das ist dieser Druck. Und das hat ja auch Miriam mal erwähnt. Ich glaube, sehr viele Leute sind ja auch jetzt so, okay, unter Druck. Und dann ist man halt Trittbrett fahren, dann macht man es halt. Okay, wenn jetzt die jetzt schon die Welle machen, hätten davor viele Hip-Hop-Medien gesagt, ja, Mai. Aber jetzt macht man das. Also ich finde es gut. Ich finde es gut, dass ich das so dazu gezwungen wirst. Aber wir brauchen uns nichts vormachen. Wir sind alle inkonsequente Menschen. Und am Ende sind wir nicht R. Kelly. Ich bin nicht R. Kelly. Sei nicht sauer auf mich. Ich bin nicht der Vergewaltiger. Klar, ich trage meinen Teil dazu bei. Aber richte nicht die Wut auf jemand, der R. Kelly hört. Sondern am Ende ist er nur der Endverbraucher. Also, klar, wir sind mitverantwortlich, aber ich weiß nicht. Das ist halt eine allgemeine Frage. Also, wo ist die Verantwortung? Also, wo siehst du die Verantwortung? Weil man enabled das so ein bisschen. Aber ich möchte halt auch keine Diskursverschiebung, dass dann Leute geschämt werden, wenn R. Kelly der Täter ist.
Ja, weil du gerade dieses Plastiktütenbeispiel hattest. Ich glaube, es geht halt auch darum, einfach sowas nicht zusätzlich zu subventionieren. Also ich halte nichts von so einer Cancel Culture, ich halte nichts von Zensur, aber man muss Sachen auch nicht subventionieren. Das heißt, ich finde, R. Kelly muss nicht zusätzlich gepusht werden. Deswegen finde ich, gibt es auch so Zwischenlösungen. Ich finde, Spotify hatte mal diesen guten Ansatz, den haben die wieder verworfen nach 2-3 Wochen, aber zum Beispiel diesen Ansatz zu sagen, okay, wir zensieren ihn nicht, weil seine Musik an sich, da sind wir uns ja einig, die ist gut. So, die Musik ist gut und man kann auch sagen, es ist okay, und in der Musik ist er nicht problematisch, außer, naja, manche Zeilen, die auch auf bestimmte Sachen andeuten. Genau, aber so im Großen und Ganzen hat er jetzt musikalisch nicht großartig was verbrochen. Deswegen kann man das stehen lassen, aber man muss es nicht zusätzlich pushen, finde ich. Wie eben in dieses Spotify-Playlisten, die so Millionen Follower haben, reinzupacken. Ich finde, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder ihm halt nicht... Zum Beispiel ein Radiosender ist im Endeffekt ja auch einfach nur ein, nicht immer natürlich unabhängig, aber an sich wie eine Firma, die selber entscheidet, was möchte ich jetzt anbieten. Oder ein Laden kann selber entscheiden, was möchte ich da jetzt reinstellen, welche CDs möchte ich verkaufen. Ich finde, das kann denen ja dann immer noch erlassen werden. Dann können die Leute selber entscheiden, möchte ich das pushen oder nicht. Und ich finde, man sollte das halt nicht zusätzlich eben durch Labelstrukturen, durch bei Spotify ganz oben platzieren. Durch solche Sachen, finde ich, sollte man ihn nicht noch zusätzlich unterstützen, weil das eben da, finde ich, dann spielen wir alle mit rein und sind Teil dieses Ganzen. Und da, finde ich, kann man sich nicht rausnehmen als Hörer. Da, finde ich, ist man Teil von eben so einer Rape-Culture, die man dadurch unterstützt.
Ich denke auch, dass da die Verantwortung tatsächlich, gerade bei solchen Fällen, die mit Musikern in Zusammenhang stehen, natürlich einfach auch bei Musikjournalisten und Leuten wie uns sprechen, also liegen, weil wir halt da, ich sag jetzt mal, zu einem gewissen Maß zumindest die Power haben, auch zu entscheiden, wie ist so jemand gerankt und wie viel Zugang kriegen Leute zu der Musik. Und wenn ich jetzt halt irgendwie Radio-Host bin, und halt einfach aus Prinzip nur noch dann in die R. Kelly spielen, dann gebe ich mir wieder eine Plattform. Ich glaube, wenn man da eben dagegen wirkt und, wie du ja auch schon gesagt hast, eben nicht listen kann, dann ist das so der Beitrag, den man selber leisten kann. Und gleichzeitig sollte man aber auch eben sich nicht dafür verantworten müssen, wenn man auf einer privaten Ebene eben dann doch die Musik vielleicht genießen kann. Also ich denke, das ist halt, ich halte es trotzdem für legitim. Ich glaube auch, wenn man eben aus der Musik heraus nicht die Fehler findet, dann ist es auch in Ordnung, die Musik noch zu einem gewissen Maß genießen zu dürfen. Auch wenn es, also ich meine, es ist ja auch gute Musik.
Ja, ich finde, man sollte halt auch passen, wie man konsumiert, weil...
Ja, aber ich glaube halt, wenn das Bewusstsein da ist, ist wie wenn du sagst zum Beispiel, es ist schlecht, viel Rindfleisch zu essen, weil Rinder, also Haltung und Züchtung bedarf halt viel Wasser, das ist schlecht für die Umwelt, wenn man das aber ganz halt eben bewusst macht und nicht jeden Tag 5 Kilo Fleisch isst, dann ist es halt wieder so ein, dann erreicht es, sag ich mal, so ein Okay-Niveau. Du kannst es dann machen, ohne dich dann schlecht fühlen müssen damit. Und ich glaube, wenn du halt jetzt nicht irgendwie R. Kelly, also wenn du dann eben R. Kelly privat hörst, aber den halt nicht irgendwie noch pusht großartig, indem du halt alle Tickets kaufst und was auch immer, dann gerät es vielleicht in so ein Okay, ist das jetzt in Ordnung. Aber weiß ich nicht,
vielleicht ist es auch... Ich finde, da kommt es wirklich auch auf Details an. Zum Beispiel, wenn du R. Kelly halt nur einmal am Tag streamst, statt 10-mal am Tag, ist es trotzdem Geld. So ein Geld stützt seine Macht. Und das stützt wiederum die Struktur, die er sich nur durch diese Macht aufbauen konnte.
Voll, ich meine, man gibt ihm ja das Gefühl, unbesiegbar zu sein, weil sobald er einen neuen Song droppt und dann merkt er erst Nummer 1, dann denkt er sich ja, dann scheint er was falsch zu machen.
Kriegt er das Gefühl der Unbesiegbarkeit von uns oder kriegt er das Gefühl, weil er halt einfach juristisch nie belangt wird? Wenn ich so ein Verbrechergenie bin, dass mich niemand erwischen kann, da liegt es nicht daran, dass ich so ein Genie bin, sondern dass die Justiz so schlecht ist.
Na, wobei ich glaube, bei R. Kelly spielt echt der Faktor Geld eine große Rolle. Es gab ja auch
Geld und auch so dieses...
Zahlung, ja. Dass Leute quasi dann sich mit mehreren hunderttausend Dollar dann zufriedengestellt haben. Das ist natürlich die Frage, wir wissen nicht, was passiert ist. Wir wissen nicht, warum Geld geflossen ist. Ob damit jemand stumm geschaltet wurde oder wissen wir nicht.
Es ist auch Public Opinion. Es ist ja nicht nur dieses Geld, sondern dieses... Der Konsens war trotzdem... R. Kelly droppt einen Song und wir lieben ihn wieder. Mhm. Das ist halt einfach so. Und ich weiß nicht, warum es so ist, aber er schafft es. Es gab ein Video. Es gab ein Video. Mhm. Es gab ein Video. Ich verstehe nicht, wie kann man seine Karriere überleben, nachdem es ein Video von dir gibt, unabhängig davon, ob die jetzt sogar 15 oder 20 ist. Mhm. Ein Sextape kann deine Karriere zerstören.
Ja, oder das kann deine Karriere machen, wie bei King Kardashian.
Ja, also okay, aber
es gibt auch ganz viele Analysen, dass gerade bei Männern und auch bei einem Kelly könnte man ja sagen, okay, der ist schon so lange am Start, der hat so einen Star-Kultstatus, aber selbst bei so Newcomern, die noch keine Sau kennt, wo man jetzt nicht sagen kann, ich bin mit dem aufgewachsen und so, wo man diese emotionale Bindung, die du hast und ich verstehe, gar nicht haben kann, zumindest nicht so stark, wie eben einem 6ix9ine oder einem XXXTentacion, selbst da gibt es Analysen dazu, dass jedes Mal, wenn ein neuer Vorwurf aufkam, wurden die nur noch bekannter und die haben nur noch mehr Geld gescheffelt. Klar, es liegt auch daran, viele Leute wollen sich nur informieren, wollen nur gucken, so, was ist mit dem, ich höre mir mal einen Song von dem an. Aber das Problem ist, dass die meisten Leute dann so ignorant sind, dass dieses sich informieren zum Phantom wird. Und man denkt, oh ja, aber klingt ja ganz gut. Also,
ganz nett. Wir haben natürlich auch wieder mal eine Klischeefrage mitgebracht. Das ist unser kleiner Klischee-Break. Hit the intro. Diesmal kommt die Frage von n-bart-f.
Habibi!
Und zwar fragt er, glaube ich.
Der ist Arzt, glaube ich.
Ja, er fragt, wieso haben Whites keinen Rhythmus, also können nicht tanzen?
In Anführungszeichen. Das ist sowieso spannend, weil Miriam und Marcel, seid ihr weiß?
Puh, das ist eine neue Diskussion. Ich sag
mal, ich sag mal. Ich gebe mir den bösesten Blick.
Also ich sage immer über mich selbst, obwohl man es mir nicht ansieht, dass ich bin nicht weiß. Miriam?
Nope.
Auf keinen Fall.
Auch nicht passing.
Aber Malcolm ist so ein Mensch, er will mich immer in diese White. Ich bin immer, für Malcolm bin ich weiß. Wir sind für Malcolm weiß. Und wir sind White
People. Nein, doch. Ich gebe jeder eine Lüge. Sich so zu identifizieren.
Das ist eine fette Lüge, das sagt
keiner. Und ich möchte deren Experiences nicht negieren. Und wenn du Rassismus-Erfahrungen machst, dann möchte ich das nicht silenzen. Deswegen auch halb Polen
sind nicht weiß. Red dich nicht raus. Sind wir für dich weiß?
Aber
sind wir für dich weiß?
Aus einer afrozentrischen Perspektive. Aus einer afrozentrischen Perspektive. Für mich als Kind, selbst meine Mutter ist Palästinenserin und hat dunkle Haare und auch Rassismuserfahrungen und so, aber mein Vater ist schwarz, meine Mutter ist weiß, das ist so mein Verständnis okay, gewesen. Ja. Aber im politischen Sinne und ne und bla, weiß ist super relativ. Manche Leute sind weiß in Kuba, aber dann nicht weiß in so, das ist immer, kommt drauf an.
Weiß ist relativ, ich bin mixed.
Genau. Aber deswegen war das meine provokative Frage und ich wusste auch, dass viele Leute, die ja, keine schwarzen oder asiatischen People of Color sind da manchmal allergisch drauf.
Okay, ja, genau.
Miriam will mich umbringen.
Zurück zur
Du hast meinen Tee getrunken.
Du hast mein Wasser getrunken, du hast bei mir zu Hause den Podcast aufgenommen. Und jetzt stärkst du mich in den Rücken, du kleine Ratte.
Aber ich als schwarze Person dürfte doch Deutungshoheit haben, oder nicht?
Ja.
Warum können wir es nicht mal umdrehen? So
leicht. Doch, also es ist ja okay. Also, ich bin per se natürlich jetzt nicht dagegen, wenn du mich jetzt als weiß
und wenn jemand
ich betrachte es nicht als Beleidigung, aber gleichzeitig weiß ich
für mich, weiß, dass es für viele schmerzhaft aber sein kann, weil die halt, weil das deren Erfahrungen liegt.
Ja, meine Mama ist weiß.
Das möchte ich betonen. Also wirklich, halt selbst wenn du, weil das viele weiße Rassisten nutzen das auch, um zu sagen, ja, du bist hier selber weiß und was laberst du und machen deren Erfahrungen, negieren die, deswegen, ich habe da volle Solidarität und Verständnis für, aber ich möchte auch, dass Leute, die Antirassismusarbeit machen und heller aussehen, teilweise passing sind, auch verstehen, dass es manchmal für wirklich unambiguously non-white people manchmal ein bisschen befremdlich ist, wenn die diskursbestimmend sind oder irgendwie Übermacht nehmen und wo ich mir dann teilweise denke, ja, I get it, aber see my skin, so. Genau. Aber
ganz kurz, warum können Weiße nicht tanzen?
Genau.
Wir müssen,
warum können mehrheitsweiße weiße Menschen an sich nicht tanzen?
Weil, also meiner Meinung nach, aber ganz einfach, weil du damit nicht ist. Aufwendest.
Nein, aber weiße Musik ist doch, also was ist denn weiße Musik? So Klassik, Volker? Walzer?
Ja, und so Tim Bensko und sowas.
Ja.
Und Rhythmus, sie hat gesagt, kein Rhythmus.
Ja, sie haben keinen Rhythmus. Ich, weil ich ja selber auch so, also so teilweise so aufgewachsen bin,
ja.
Man wächst halt nicht damit auf, also quasi Tanzen ist nicht Teil meines Upbringings.
Ich glaube, das ist einfach Sozialisierung.
Für mich ist halt Upbringing so, keine Ahnung, Laufen. Ja. Ich kann laufen, aber ich kann halt nicht tanzen. So dieses Rhythmus-Ding, meine Mama hat sich jetzt nicht mit mir in die Küche gestellt und oh, dance. Und das ist, keine Ahnung, für mich ist Tanzen halt nie so ein Weg, mich auszudrücken oder sowas gewesen. Mhm. Und deswegen war das dann auch so, das erste Mal, wenn du im Club bist, stehst du halt einfach nur mit deinen Drinks und dann denkst du, fuck, was mach ich jetzt eigentlich? Ja. Okay, Two-Step geht. Und dann irgendwann lernst du so, okay, teach me how to duck it. Dann machst du noch so ein paar Moves. Dann machst du so, und dann, aber das ist halt so, das sind so...
so alle Meme-Dance.
Genau, so die Meme-Dance.
Song. Das
ist zum Beispiel sowas, in sowas sind Weiße immer so die Ersten, die es dann machen, so diesen, den Backpack-Kit, wie heißt der Dance?
Nee, wenn die das machen, dann ist der Trend schon wieder kaputt.
Ja, die machen oder vorbei, boah, wenn Weiße whippen, ist auch immer geil. Kennst du das Meme?
Watch me whip. Nein, aber sobald Weiße das macht, ist es vorbei. Ist der Tanz
ja richtig. Auf. Und ich finde immer, die haben einfach so diesen den Einsatz nicht.
Also was ist deine steile These?
Meine steile These ist, dass es halt vom Upbringing her einfach nicht da ist. Dass du bist nicht auf Rhythmus getrimmt. Du lernst nicht, wie man sich auf Rhythmus bewegt.
Was ist deine These, Miriam?
Ich bin mal ganz diplomatisch.
Die Musik.
Ja, ich glaube, in den Ländern, in den vorwiegend weiße Personen leben, dass einfach die Musik nie so auf Dancing aus. Also zum Beispiel, es ist ja auch komplett unterschiedlich. Im Iran tanzt man zum Beispiel auch anders als, I don't know, wer, so. Genau, also zum Beispiel ist es ganz normal bei mir gewesen, dass mein Vater die ganze Zeit Bauchtanz macht. So.
Ja, crazy.
Work it.
Das ist ja auch, Middle Eastern Men, die sind richtig...
Die haben keine Rippen.
Die sind wie Schlangen.
Weiß nicht, bei Palästinensern zum Beispiel. Also, bei uns ist es, also ich habe noch nie jemanden aus meiner Familie Bauchtanz machen sehen.
Nein, ich
weiß. Aber auch so, ich weiß auch so dieses Bewegungsart. Die gibt es bei uns nicht.
Wenn die in Ekstase
sind. Das sind doch Schlangen.
Bei uns ist es Dabke hier so, den Fuß nach
vorne. Ich glaube, es ist einfach Sozialisierung, also, weil ich glaube, wenn jetzt ein schwarzes Kind adoptiert wird in so einer nicht rhythmischen Familie, dann wird es auch nicht. Also
ich ja, glaube, also bist du quasi auch im
Regen. Das ist eine ganz langweilige Antwort. Wahrscheinlich einfach so, mit dem du groß geworden bist. Und wenn das halt nicht. Wenn die Mama im zu Hause immer Step in the Man, Park, ein anderes Lied gesungen hat, wenn die Mama halt zu Hause immer irgendwie Tyrese oder keine Ahnung, irgendeinen Tanz-Song gespielt. Das ist ja auch das Schwierige. Ich muss jetzt eine Alternative finden für R. Kelly. Das ist ja auch mein...
Du hast nur R. Kelly gehört, kann das sein?
Ja, schick mir mal bitte so andere Sänger, die ich hören kann. Musik, Joe oder so. Und ich glaube, das liegt darin, was halt bei den Eltern, so wie du sozialisiert bist. Rhythmus ist, glaube ich, so, das ist angelernt durchs Haushalt. So, genau. Ich weiß gar nicht, wie ich
den N-Bart. N-Bart. Das ist ein Tag, was soll ich sagen? Wer so einen wilden Tag macht, der ist halt Pech gehabt.
Danke für deine tolle Klischee-Frage. Wir haben sie gerne beantwortet, auch wenn...
Und wenn irgendwer draußen weiß ist, also, sich selbst aber als weiß definiert und aber sagt, nein, so ich kann viel besser tanzen, weil so und so, dann schreibt uns, wir sind sehr definitiv auf einen kontroversen Satz gespannt.
Schickt Videos,
wie ihr tanzt. Das ist auch sehr wichtig, weil ich kann niemandem einfach nur glauben, dass er tanzt.
Und alle weißen ZuhörerInnen, we love you, don't take it personal.
Ja, und wenn ich noch jemanden irgendwie whippen sehe, dann gibt es eine Rückhand von mir. Whip und Nene und you und alle. Und dann lass es einfach.
Damit ist die...
You!
Soulja Boy Talent. Damit ist die Klischeefrage vortrefflich beantwortet.
Wow!
Ich habe gestern einen auf einer Party getroffen so und der meinte halt, ja, das sind halt alles verrückte Menschen, die geilen Sachen machen. Yeah. Ob Woody Allen oder Bill Cosby und so, und das war dem dann, das ist so der Preis für gute Kunst und das ist halt auch sehr problematisch.
Das finde ich sehr problematisch. Man weiß ja auch aus Fakten, dass es auch normale Menschen gibt, die sehr gute Musik oder sehr gute Kunst machen. Also es ist jetzt nicht, ich muss jetzt nicht jedes Mal, wenn ich ein gutes Lied hören will oder ein gutes Album haben will, quasi in Kauf nehmen, dass der Typ halt noch ein Mädel vergewaltigt. Also das ist natürlich die Rechnung.
Ich glaube, Amy Winehouse drogensüchtig war und fast gestorben.
Ja, aber das war halt, also das
weil
war
dann auch der ist ja Schmerz auch in ihrer Stimme.
Ich glaube eher, dass man den Leuten da so ein bisschen einen Hallpass gibt, weil man halt sagt, weißt du was? Oder dass die Leute, die kommen ja erst in die Position, dass sie quasi so verrückt sind, wie Miriam am Anfang auch schon gesagt hat, nachdem sie berühmt sind. Also ein Kevin Spacey vergeht sich ja auch nicht an jungen Männern, bevor er berühmt ist, sondern er macht es erst, als er berühmt wurde. Harvey Weinstein kann auch diese Machtposition, die er gegenüber Frauen ausgeübt hat, nur ausüben, weil er eben Chef war. Ja. Und das hat er nicht davor gemacht. Und deswegen, das sind nicht quasi, du bist nicht der Verrückte, der auch gute Musik macht, sondern du bist vielleicht verrückt, aber du wirst zum Verbrecher, nachdem du berühmt geworden bist und nicht davor. Ja. Und das ist eben dieser Strang, ist glaube ich relativ wichtig zu beachten. Und deswegen ist es halt nicht so zu sagen, okay, gute Musik kommt immer von Verrückten, sondern die Verbrecher werden erst zu Verbrechern, nachdem sie berühmt geworden sind und nicht davor schon. Ja. Weil das ist halt schon wichtig. Vor allem, sie würden auch ganz anders belangt werden dafür, das ist ja nochmal so eine Debatte, bevor sie berühmt sind und nachdem sie berühmt sind. Das ist zum Beispiel bei Fußballern der Fall. Wenn du als berühmter Fußballer Steuern hinterziehst, kriegst du ein ganz anderes Strafmaß, wie wenn du halt als Nobody Steuern hinterziehst.
Ein höheres oder ein
niedriges? Ein viel, viel weniger. Muss man überlegen, Cristiano Ronaldo hat 14,5 Millionen Steuern hinterzogen. Jeder andere, der das machen würde, der halt nicht Cristiano Ronaldo ist, landet für Jahre im Knast. Uli Hoeneß ja genauso.
Ja,
Aber das sind halt, die haben halt so einen exklusiven, andere Justiz wieder auf die angewandt Status.
Promi-Rabatt,
genau. Und das ist eigentlich das Problem.
Ich glaube, wir haben auch mehr Ressourcen,
also bessere
Anwälte.
Ja, im Endeffekt, also auf dem Papier, für mich, ich bin kein Anwalt und auch kein Jurist, aber das ändert für mich nichts an der Tatsache, dass der halt so und so viel Geld hinterzogen hat oder halt vergewaltigt hat. Das ist halt so, es wirkt ein bisschen wie Selbstjustiz und das sollte ja eigentlich auch nicht sein, aber du müsstest eigentlich, um quasi guten Herzens das Ganze machen zu können, halt mit den Leuten brechen und halt sagen, no, R. Kelly ist jetzt raus und Cristiano Ronaldo sollte nie wieder spielen, wenn er irgendwo ist, wird er komplett ausgebuht und die Leute müssen ihn hassen. Das ist halt so, ich erwarte quasi von der Gesellschaft einen wokeren Schritt dann, den ich aber quasi von mir selbst auch erwarten müsste. Ich aber von mir selber, wie ihr vorhin auch schon gesagt, irgendwie in manchen Fällen finde ich wieder eine Ausnahme für mich selbst, wo ich dann auch sage, so, jetzt ist irgendwie okay.
Ich glaube, da kommt wahrscheinlich beides zusammen, weil man denkt sich gerade in solchen Fällen, wenn schon der Staat der jetzt nicht so viel macht oder halt das Strafmaß schon so mild ist, warum sollte ich als Privatperson, wenn die da oben schon das nicht regeln können, warum sollte ich da jetzt großartig urteilen? Ich glaube, das kommt ja auch noch mit rein.
Das stimmt. Meinst du, Miriam, dass, weil du sprachst von Rape Culture, dass der Grund, warum viele von diesen Menschen nicht so krass geächtet werden, weil es auch widerspiegelt, was einfach für viele Leute sowieso so normalisiert ist und so Alltag ist, dass man da eigentlich stumm, also taub, wie sagt man, numb, dem gegenüber ist, so weil das halt so allgegenwärtig ist, dass wir es gar nicht als problematisch wahrnehmen.
Voll, ich glaube auch gerade bei so einem Künstler wie R. Kelly, der halt teilweise auch so sex-positive, würde ich es jetzt mal bezeichnen, Musik gemacht hat, gerade bei so einem wird das auch bestimmt normalisiert, dass Leute denken, naja, so Orgien und so ist doch normal bei dem. Ich glaube, das zählt auch mit rein. Und man darf halt nicht vergessen, wer die Opfer sind. Ich meine, im Fall R. Kelly sind es ja zu dem allergrößten Teil sehr junge schwarze Frauen.
Ja.
Und dazu gibt es ja auch mehr als genug zu lesen und Studien und so weiter, dass denen immer am allerwenigsten in allen möglichen strafrechtlichen Belangen geglaubt wird.
Ja, ja.
Das zählt ja noch mit rein.
Manchmal hat gestern einen sehr guten Satz gesagt, dass er auch gesagt hat, wäre eine so eine weiße
Middle-Class
Janet dabei, dann wäre er halt schon längst im Knast gelandet. Das heißt, da spielt er dann nochmal diese Rassenkarte quasi auch mit rein.
Also Race und soziale Schicht, wenn das ein Middle-Class Blonde Angel in den News überall, ich glaube, der wäre schon längst im Gefängnis. Ich glaube schon, dass das und dieser Punkt natürlich, dass man dann auch Frauen dann direkt unterstellt, ja, aber sie war ja schon früh. Und sie war sehr schön und sie war sehr reif und wise beyond her years und sowas. Und es sagt ja auch viel, aber auch, ich habe mich extra nochmal so informiert und so. Und das Schutzalter ist wahnsinnig niedrig auch in den meisten europäischen Ländern. Also in den USA ist es ja so bei 17, 18, aber in Deutschland ist es 14, in Italien glaube ich 12, in anderen Ländern 13, Kroatien zum Beispiel. Das ist schon krass. Also das ist eigentlich heftig, dass du, es sei denn, das ist jetzt dein Lehrer, aber eigentlich ab 14 ist jede Person fair game so.
Also außer du bist quasi Schutzbefohlener.
Genau.
Also quasi außer du bist Eltern, Familie, Trainer, direkter Trainer, Lehrer. Also da gibt's so.
Und es ist nachweislich, dass du irgendwie mit einer gewissen Strategie den irgendwie Schokolade ob 14-jährige Schokolade oder Videospiele oder was. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist es halt voll.
Es ist halt sehr open eigentlich. Und das ist eigentlich der kranke Teil daran, wenn man betrachtet sowas. Und dann so, oh, Kelly und junge Mädchen und Frauen. Und dann, wenn man aber so den Blick nach Deutschland oder halt nach Europa richtet, es ist nicht so viel besser hier. Also es gibt auch, gerade im ländlichen Bereich, die Leute, das sind auch sehr jung.
Klar. Also, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, 3plus, ein Rapper, der hat auch gepostet, ja, wartet ab, es gibt auch einige Kellys in unseren Reihen.
Deswegen,
die gibt's safe und eben die Lage bei uns ist auch nicht besser, weder juristisch noch sonst wie, deswegen, ja, eigentlich warte ich gerade nur die ganze Zeit darauf, bis was passiert. So.
Ja, vielleicht tritt das halt auch so ein Harvey Weinstein-mäßig, dass dann quasi ganz viel danach rauskam.
Ja.
Vielleicht ist ja das auch so ein ähnlicher.
Wobei, ich glaube, da kommen wir auch nochmal wieder auf dich so ein bisschen zu sprechen und dieses Thema Emotionalität. Ich glaube, ich bin mir da nicht sicher, das ist echt nur eine steile These, dass bei Musik das nochmal schwieriger ist, die Leute so zu canceln, weil so ein Harvey Weinstein, was der macht, ist so ein bisschen abstrakter. So, er ist so der Regisseur, so was macht der genau? Aber R. Kelly ist so die Person, die sitzt auf der Bühne und singt so voll das schöne Lied.
Ja.
Ich glaube, deswegen fällt es wahrscheinlich auch leichter Leuten, bei Musikern nachsichtiger zu sein, als bei so einem Harvey Weinstein.
Wie sehen wir das im Vergleich zu Frank Underwood dann? Also, oder Kevin Spacey? Weil das ist ja quasi auch, das ist ja so, du hast quasi einmal die Kunst, Musik und dann hast du aber halt auch so dessen Rolle. Natürlich ist jetzt mit ihm mit House of Cards halt eine sehr spezielle Rolle, aber es gibt ja auch so Bill Cosby Show, das ist halt jahrelang gelaufen und Leute haben dazu auch eine Verbindung aufgebaut.
Ja.
Und dann,
schaust du das noch? Würdest du Cosby Show gucken oder, oder irgendwas mit Kevin Spacey?
Mm-mm. Aber wie gesagt, da ist auch wieder wie bei R. Kelly, das sind alles bei mir zum Glück Leute, wo es mir auch egal ist, wo ich auch leicht sagen kann, so, okay. So meine Heldinnen und Helden der Kindheit, so die haben zum Glück bis heute nie was richtig.
Wer sind die? Nur falls für die Hörer, wenn der Podcast dann bald rauskommt, dann danach noch rauskommt, einer mehrere Heldinnen und Helden
was verborgen. Jetzt erzählt ihr mir bestimmt irgendwas, was ich muss. Bei mir waren zum Beispiel so Missy und Lauren, so.
Okay.
Bei denen weiß ich jetzt nichts so übelst Schlimmes. Und, zum Beispiel Tupac war bei mir auch so jemand, aber da kamen dann ja auch über die Jahre irgendwelche Stories raus und von Tupac habe ich es dann auch und ich war auch richtiger Stan. Ich hatte so ein Poster über meinem Bett.
Ja, ja.
Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch immer so eine Persönlichkeitssache, dass ich so nie so krasser Fan von irgendwem bin. Und deshalb fiel es mir dann trotzdem leicht zu sagen, okay, Poster weg von meinem Bett.
Das ist, glaube ich, ein ganz guter Charakter-Trait. Den hätte ich zum Beispiel nicht.
Ja.
Also ich höre Kanye West viele dumme Sachen sagen.
Aber ich finde ihn irgendwie trotzdem cool. Ich habe auch so früher mir immer diese Shirts getragen, so Love yourself like Kanye loves himself. Irgendwie so, so I want a friend like Kanye wants himself. Irgendwie so diese ganzen Kanye-Sprüche halt. Ich habe die mega gefeiert. Und wenn ich mir aber jetzt halt anschaue, was der macht, denke ich mal, schon so schon ziemlich dumm, aber weiß ich nicht, hat so die Dummkarte bei mir
noch nicht gespielt. Aber ich will, da komme ich wieder zum nächsten Thema. Da kommen wieder so psychische Krankheiten mit rein. Und da ist auch bei R. Kelly, wenn wir, also ich finde den Vorwurf der Pädophilie krass. Und das finde ich auch immer sehr schwierig, wie damit umgegangen wird. Weil das ist dann im Endeffekt einfach eine Krankheit. So. Und da finde ich, sollte man ganz anders drüber reden als über andere Straftaten. Genauso bei Kanye mit seiner bipolaren Erkrankung, obwohl der mittlerweile irgendwie auch rauskam. Er meinte doch irgendwie selbst in einem Interview, ich glaube, nicht mal ein Interview, ich glaube, der war sogar im Oval Office mit Trump. Und da meinte er doch zu ihm, ja, ich wurde fehldiagnostiziert, ich bin gar nicht bipolar. Deswegen, ich weiß jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht war auch das nur ein Symptom, I don't know. Aber ich finde, dass man gerade psychische Krankheiten da schon auch in seinen Urteil mit einbeziehen sollte.
Also Marco muss mich dann korrigieren, wenn ich so einen Schmarrn sage, aber also bei Pädophilie ist es ja, oder zumindest hat Marco das gestern so gesprochen, dass Pädophilie sich auf Kinder oder Frauen oder Kinder bezieht, die quasi im präpubertären Alter sich befinden. Ja. Und quasi Kellys Frauen, also natürlich klar, wo ist die, also du sagst jetzt nicht, ah okay, ab 13 sind sie, so sind sie es eben nicht, aber so wäre ja
es gibt einen anderen Begriff, der so sperrig ist, der heißt...
Und dann sucht was raus und ich... Ich glaube tatsächlich, dass sich bei Kanye halt einfach so dieses aufgebaut hat, der Typ war einfach halt irgendwie stressed out und deswegen burnt out oder was auch immer. Und dann baut er sich so eine Karte auf, okay, diese Karte kann ich immer ziehen, wenn ich irgendeinen fucked up Mist sage. So dieses, okay, ich bin bipolar, also ich will mir jetzt gar nicht abstreiten, ob er jetzt krank ist oder nicht. Aber so dieses, ich bin ja krank und ich kann den weirdesten Shit sagen und ich kann Trump supporten und ich kann quasi Slavery abstreiten und solche Sachen, weil ich bin ja bipolar. Ich gebe dir absolut recht, dass man bei Krankheiten nochmal speziell einen anderen Blick drauf schmeißen sollte. Aber ich glaube, dass Krankheiten trotzdem nicht irgendwie einfach alles erlauben oder halt, okay, du hast eine Krankheit, mach was du willst, weil du ja krank bist. So, ich glaube, es ist halt, deswegen fällt es ja auch vielen Leuten, unter uns ja auch, hört ihr selber, sehr schwer, da so eine klare Definition zu finden. Ich glaube, es gibt so viele Levels und jeder wird es für sich irgendwo anders einordnen, dass man da schlecht so einen Grundkanon finden kann. Ich finde zum Beispiel bei Kanye West, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er halt irgendwie eine Pro-Trump-Stellung hat, weil es ist legitim, eine andere politische Meinung zu haben und auch es ist sehr legitim, diese Meinung nach außen zu äußern. Nur weil er halt sich, dadurch, dass er halt Hip-Hop-Musik macht in so einem, oder gerade halt im Rap-Game, also in so einer afroamerikanisch dominierten Bubble befindet und die halt sehr leftist sind, kann ihm das halt keiner vorwerfen. Also er darf ja auch Republican sein oder halt so Republican-Werte vertreten. Das ist ja, also das finde ich halt...
Man kann es ihm nicht verbieten. Man kann nicht
ja, aber es ist ja quasi, ihm wird ja quasi, durch das, was er sagt, gegen so I'm with Trump oder sowas, er kriegt ja sehr viel Backlash dann von der afroamerikanischen Rap-Community, aber das dürfen sie eigentlich nicht, weil die anderen geben ihnen ja auch keinen Lashback dafür, dass sie halt irgendwie Democrats sind. So keiner sagt was gegen Jay-Z, weil er halt für Clinton war.
Aber Bush muss auch aushalten, wenn Kanye
ja, absolut. Das ist halt so das politischer Diskurs.
Ich habe jetzt den Begriff, worunter R. Kelly eventuell leidet, von Ferndiagnose Dr. Ohanwe. Panthenophilie beschreibt das erotisch-sexuelle Interesse Erwachsener an pubertären Mädchen. Also, oder Hebephilie. Natürlich sind das ein Begriff, da könnte man jetzt argumentieren, das sind Euphemismen, die irgendwie das in irgendeiner Form relativieren sollen. Für mich persönlich ist es aber schon eigentlich wichtig zu trennen zwischen, also für mich ist ein Unterschied zwischen 4 Jahre und 15 Jahre. Das ist für mich nicht das Gleiche. Ich finde, da sprechen wir von ganz anderen Welten. Für mich sind das auch Levels von Abscheulichkeit für mich. Ja. Und das kann jeder anders sehen. Manche sagen, Kind ist Kind. Aber ich sehe das schon differenziert. Also man kann es verurteilen, aber nicht in einem anderen Level. Das ist wie, ob du jemand halt...
Ich merke, dass alles immer dünner
wird. Nein, das ist nicht... Also ich bin
Deswegen lasse ich euch gerade alleine noch.
Ich finde einen Unterschied zwischen fünfjährigem Kind und 15-jährigem. Das ist mein Meinung. Deswegen
also ich gebe dir in dem Stile recht, dass ich bei einem 15-jährigen Mädchen besteht zumindest irgendwo noch eine Möglichkeit, dass sie sehr reif wirkt.
Ja.
Also, und es macht es aber nicht besser, oder also überhaupt nicht besser, aber das...
Macht es weniger schlimm.
Es ändert zumindest so ein bisschen für mich den Tatbestand. Ja. In dem Stile, dass es halt... Sie wirkt halt reif und ich habe das ja damals selber, als ich in der Schule war, auch erlebt. Es gibt halt einfach auch Jungs, quasi, die halt einfach sehr reif wirken und dann verlierst du so ein bisschen diese Distanz, weil es halt ein Kind eigentlich auf dem Papier ist, aber es fühlt sich halt Erwachsene an.
Ja, das wobei ist so ein bisschen, erkenne ich zum Beispiel nochmal so eine Systematik irgendwie.
Nee, ja, genau, das darf man ja auch schon vorwerfen. Also das ist gar nicht so viel
bezogen. Das wäre ja dann trotzdem sozusagen sein Krankheitsbild, was ja dann, wofür man hier eine Person nicht schämen sollte, auch wenn man möchte. Und es wäre dann die, wie heißt das jetzt dort? Die, also wenn man sagt ja pädophil, die Pädokriminalität ist ja das Problem. Oder die Sexualität ist kein gutes Wort, weil es würde das ebenbürtig machen zu Homosexualität oder Heterosexualität. Aber die Kriminalität, also wenn er jetzt ein Hebekrimineller wäre oder ein Parthenokrimineller oder ein Pädokrimineller, das gilt es zu verurteilen. Ja. Aber da hat Miriam einen sehr guten Punkt angesprochen. Wenn ein Mensch unter Pädophilie leidet, dann möchte er das ja nicht. Dann leidet er ja sehr, 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 sehr stark darunter. Ja. Und diese Menschen sind auch Menschen. Und das ist ja auch etwas, was ich auch nochmal... Du kannst ja auch der krasseste Massenmörder sein oder du kannst ganz schlimme Sachen machen. Für die Mutter oder für irgendjemand hast du immer gute Seiten. Ja. Wir sind nie schwarz und weiß. Und das ist immer auch wichtig, das zu betrachten, dass egal, auch wenn etwas super abscheulich ist,
es hat einen positiven Trait trotzdem.
Jemand hat auch so, ich bin für irgendwen, für irgendwas habe ich auch irgendetwas Gutes bedeutet. Und das mag halt erstmal krass klingen, weil bei so Kapitalverbrechen sind wir halt alle sehr schnell mit den Heugabeln und so. Aber wenn das vielleicht deine eigene Tochter ist, und ich bin jetzt nicht mit Akeli verwandt oder so, am Ende des Tages. Ich kann so, der Motherfucker soll ins Gefängnis, wenn er das macht, soll sterben, das ist mir ja wurscht, mir geht's jetzt einfach seit der Sieg. Also, das ist mir, ich habe jetzt nicht so eine Bindung zu dem, aber dass man nicht einfach vergisst, man kann trotzdem Dinge an einer Person schätzen und trotzdem andere Teile von der Person verurteilen.
Finde ich auch absolut legitim in dieser Analyse.
Was mich da auch immer also verwundert, gerade bei Leuten, die erkennen, die zumindest so managementseitig, strukturenseitig viele Leute kennen in ihrem Umfeld, dass da keiner mal sagt, also gab es bestimmt auch, aber dass so Leute zum Beispiel keine Therapie machen oder sich bewusst damit auseinandersetzen. Ich finde das auch nochmal ein Unterschied, wie geht jemand im Nachhinein damit um, zum Beispiel Chris Brown. Wie gesagt, kein Fan von Cancel Culture. Ich finde, jeder Mensch hat, egal was er Schlimmes getan hat, irgendwie eine zweite Chance verdient und eine Chance auf Resozialisierung und all das. Aber wenn der dann zum Beispiel letzte Woche wird ihm wieder was vorgeworfen und er lässt T-Shirts drucken, auf denen draufsteht, that bitch is lying, das finde ich ist kein cooler Umgang damit. So, also klar, kann auch sein, dass die wirklich zu 100% Scheiße gelabert hat, aber das ist kein cooler Umgang damit.
In Frankreich wurde Chris Brown unterstellt, eine Frau vergewaltigt zu haben und deswegen war er sogar in Untersuchungshaft oder im Gefängnis für eine kurze Zeit. Mittlerweile hat sie gesagt, dass sie gelogen hat. Darauf bezieht sich dieser Schritt.
Genau, also es ist trotzdem kein cooler Umgang und deswegen würde ich mir wünschen, dass ein Mensch selber, der krank ist, der erkennt das ja vielleicht in dem Moment nicht, aber dass wenigstens das Umfeld eben, gerade bei R. Kelly, da steckt ein fucking riesen Label dahinter, okay, jetzt nicht mehr, lol, aber steckt das auch besonders dahinter, dass da sich Leute nicht bemühen, dass sich da was tut.
Ja, also ich gebe dir recht, aber das ist halt auch so ein bisschen, wie viel kann ich von einer Society quasi erwarten. Also das ist natürlich, das ist so ein, wir wollen die Welt natürlich immer besten Fall sehen und alles soll richtig sein und alles soll gut laufen. Aber so ist halt die Welt, also gefühlt leider nicht.
Okay. Für die Hörenden so, lasst jeder uns nochmal so letzte finale Gedanken oder Empfehlungen
mitgeben,
die wir kurz nochmal irgendwie zusammenfassen, was diese problematische KünstlerInnen und deren Kunst betrifft.
Ich beginne. Also ich bin absolut dafür, jegliche Art von Verbrechen dementsprechend auch zu verfolgen und auch den Strafvollzug bitte durchzuziehen. Ich möchte aber dazu noch hinweisen, dass es halt gefühlt für mich jeder so eine Art Hallpass bei einer Person oder bei zwei mehreren Künstlern hat, wo er halt sagt, irgendwie bin ich da so emotional verbunden, dass ich halt eben nicht ganz klar canceln kann und den halt komplett aus meinem Leben streichern kann. Prinzipiell bin ich aber trotzdem dafür, dass man da eigentlich sehr hart durchgreift und halt sagt, nee, wisst ihr was, es gibt halt gewisse Maße an Dingen, die man akzeptieren kann und wenn das halt drüber ist, dann bist du einfach raus.
Ich appelliere nur darauf, seid einfach informiert, bildet euch eine Meinung, schaut euch die Doku an, beschäftigt euch mit R. Kelly Stummschalten, schaut an, wer ist hinter dieser Petition, wofür stehen die, was sagen die Betroffenen, Wenn es so viele Betroffenen sind, kann es wirklich sein, dass sie dann alle lügen. Schaut einfach, dass ihr eure Recherche macht, dass ihr wisst und einfach Bewusstes macht. Und dann müsst ihr selber bewusst Entscheidungen treffen, mit denen ihr leben oder nicht leben könnt und die dann auch verantworten können. Ich glaube, das ist so mein Appell. Schämt keine Leute für die Entscheidungen, die sie treffen. Ihr könnt sie darauf hinweisen. Ihr könnt auch sagen, es ist nicht mein Umgang. Ihr könnt auch mit Leuten brechen, wenn es nicht für euch passt. Aber versucht irgendwie immer differenziert und informiert zu sein und dann ist es, glaube ich, der erste Schritt.
Ich habe hier gerade so ein Zitat rausgesucht. Okay. Das ist von einer Regisseurin, Ava DuVernay heißt die, glaube ich. Ja. Die hat mal gesagt, to be a woman who loves hip hop at times is to be in love with your abuser. Und das, finde ich, fasst das alles gerade in meiner Position gerade sehr gut zusammen. Und ich glaube, es ist vor allem auch jetzt aus meiner musikjournalistischen Sicht voll wichtig, dass man von Anfang an irgendwie am Start ist und von Anfang an Sachen aufklärt, in dem Stil wie bei R. Kelly jetzt und zumindest Vogue ist für solche Themen, ohne jetzt natürlich große Hetzjagden auf Leute zu machen. Und auch für Menschen in ihrem Umfeld, also egal wer es jetzt ist, ob es ein berühmter Künstler ist oder nicht, gerade das Therapiethema, was wir gerade hatten, so Vogue zu sein für alles, was um einen herum passiert, um eben Schlimmeres zu verhindern. Sei es als Journalist, normaler Mensch oder was auch immer.
Schreibt uns gerne Kommentare auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, wie ihr die ganze Sache seht. Seid ihr R. Kelly-Fans? Fandet ihr den schon immer kacke? Habt ihr den schon früher gecancelt? Sagt ihr, I don't give a fuck, ich höre den immer noch, ist mir doch egal. Alle Meinungen hören wir gerne. Es kann dann natürlich sein, dass wir eine andere Meinung haben, aber wir treten gerne in den Diskurs.
Falls ihr eine andere Meinung habt, beleidige ich euch in den Kopf.
Block, 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 couch.
Ich bin ja nicht so gegen Cancel, ich bin halt schon. Ja, so, let's wrap it up. Das war's
genau,
auch eigentlich schon.
Genau, das war's. Wir müssen uns gehen. Ich bin auf einem tighten Schedule.
Wir sind richtig auf Titan Schedule. Hier in Berlin. Jetzt haben wir noch, Miriam, hast du noch letzte Worte, die du an die Fans da draußen richten möchtest?
Folgt mir auf Instagram.
Ja, dein Instagram-Tag musst du auch noch sagen.
Sie ist DJing.
Ja, DJing.
Die hat sich nach einer problematischen Rapperin benannt, Danielle Rigoli, a.k.a. Cash Me Outside.
Nein, ich habe mich nicht nach ihr benannt.
Achso. Cash Me Outside.
It's deeper than that. Way deeper than that.
Okay, um die Geschichte rauszufinden, schaut auf ihre Instagram-Seite. Stellt ihr die Fragen in den Kommentaren. Und dann seht ihr mal, vielleicht gibt es eine Story dazu. Ich bin gespannt.
Okay.
That's it.
Ciao, danke.
Danke fürs Zuhören.
Folgt uns. Kommentiert. Tschüss.